Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Im Juni hatte er die Idee schon einmal vorgebracht, nun hat er sie noch einmal bekräftigt. Einmal im Leben sollte jeder etwas für andere tun, so begründete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen erneuten Vorstoß in Richtung einer sozialen Pflichtzeit. Eine Pflichtzeit, die unabhängig vom Alter sein soll, also jung und alt gleichermaßen einbindet. Es geht dem Bundespräsidenten um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, darum, der Entfremdung etwas entgegenzusetzen. Ein Vorschlag, der auf unterschiedliche Resonanz stößt. So stören sich die Kritiker vor allem an der Einführung eines sogenannten Zwangsdienstes. Schließlich gäbe es in Deutschland doch viele freiwillige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und die könnten auch noch weiter ausgebaut werden. Doch der Bundespräsident bleibt hartnäckig. Was nicht geschehen solle, sei, dass die Debatte wieder im Nichts endet. Wir wollen diese Debatte heute in der Sendung Agenda aufgreifen. Brauchen wir also das Modell einer sozialen Pflichtzeit in Deutschland, wie sie der Bundespräsident fordert? Oder haben wir heute schon genügend Optionen, sich sozial zu betätigen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns Ihre Meinung. Berichten Sie uns auch gerne von Ihren Erfahrungen. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, sich sozial zu engagieren? Was haben Sie aus dieser Zeit für sich gelernt, falls Sie zum Beispiel Zivildienst oder auch ein freiwilliges soziales Jahr geleistet haben oder sich ehrenamtlich engagieren? Und was halten Sie von der Idee einer sozialen Pflichtzeit? Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie dann auch zurückrufen und möglicherweise auch hier in die Sendung mit hineinnehmen können. Meine Gäste heute Morgen. Aus Magdeburg zugeschaltet ist Birgit Bosé. Frau Bosé, guten Morgen erstmal.
Hallo.
Sie sind erste Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen und Sie sind auch Leiterin der Freiwilligen Agentur in Magdeburg. Ebenfalls mit dabei und zwar zunächst mal bis 10:30, aber vielleicht auch noch ein bisschen länger, falls die Fragen, die es am Ende so ergeben, Dr. Jörg Habig. Er ist Geschäftsführer des Liz-Mohn-Centers, das auf Initiative der Bertelsmann-Stiftung gegründet wurde. Und er ist in einer Studie der Frage nachgegangen, wie die Menschen in Deutschland zu einer sozialen Pflichtzeit stehen. Herr Dr. Habig, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen auch von mir.
Und wir sind verabredet etwa gegen 9:45 mit Dr. Carsten Linnemann, CDU-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der CDU. Er hatte sich auf dem CDU-Parteitag im September für ein Gesellschaftsjahr für Junge eingesetzt und die Delegierten, sie entschieden am Ende, dass dieses Jahr verpflichtend sein soll. Frau Bosé, damit wir die Debatte rund um eine soziale Pflichtzeit auch richtig einordnen können, lassen Sie uns vielleicht doch zunächst über die vielen Möglichkeiten sprechen, sich bereits heute auch sozial zu engagieren. Wie groß und wie breit gefächert ist dieses Angebot in Deutschland?
Ja, das ist so breit und so groß und so vielfältig, wie es die Menschen auch sind. Insbesondere dieser Punkt einmal im Leben, so in Ihrer Überschrift oder auch in der Debatte vom Bundespräsidenten, ist da natürlich ein bisschen irreführend, weil es gibt jede Menge Menschen, die nicht nur einmal im Leben etwas tun, sondern fortlaufend und das in ganz vielen Bereichen. Eigentlich sind ist freiwilliges Engagement in allen Themenfeldern möglich, die man sich vorstellen kann, vom sozialen Bereich über Kultur, Umwelt, Sport, Bildung, in vielen, vielen Bereichen, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind. Und auch die Zeiten, in denen sich Menschen engagieren, sind sehr variabel. Das reicht wirklich von einmaligen Aktionen bis zu längerfristigen Einsätzen. Also eigentlich ist schon für jeden was dabei.
Haben Sie, Frau Bosé, eine Übersicht, wie groß die Zahl der Menschen auch ist, die sich engagieren in Deutschland?
Also es gibt ja regelmäßig bundesweite Befragungen, den sogenannten Freiwilligen-Survey. Und der letzte hat Engagementquoten ja so zwischen 35 und 48% in den unterschiedlichen Bundesländern ergeben. Das heißt, es gibt deutlich mehr als ein Drittel, fast bis zur Hälfte in einigen Regionen der Menschen, die sich bereits engagieren. Und das natürlich freiwillig, ja, also so wie es dem Charakter des freiwilligen, unentgeltlichen Engagements entspricht. Und insofern ist es, glaube ich, nicht wirklich eine notwendige Debatte, da dieses ja, wertvolle gesellschaftliche Engagement jetzt mit dem Thema Pflicht in Verbindung zu bringen.
Nun haben viele von uns so Stichworte wie Bundesfreiwilligendienst oder freiwilliges soziales, freiwilliges ökologisches Jahr schon mal gehört. Vielleicht nehmen wir uns einfach am Anfang die Zeit, um das dann auch hinterher mit Blick auf den Bundespräsidenten und seinen Vorschlag auch einzuordnen, was sich dahinter verbirgt. Freiwilliges soziales, ökologisches Jahr. Ein Jahr gerade mit Blick auf die junge Generation, auf die jungen Menschen, kann man das so sagen?
Genau, also man muss da unterscheiden. Es gibt zum einen die Jugendfreiwilligendienste. Das sind ist wirklich das, was man so unter FSJ, FÖJ, also so wie Sie es beschrieben haben, schon kennt. Viele junge Menschen nutzen dieses Angebot häufig unmittelbar nach der Schule, kurz vor dem Einstieg in die Berufsqualifizierung, in die Ausbildung oder kurz vor dem Studium, um einfach so ein persönliches Orientierungsjahr zu haben. Es gibt sehr viele Menschen, die ja anders aus diesem Jahr rausgehen, als sie reingegangen sind, weil sich gerade in dem Alter natürlich auch noch sehr viel an Persönlichkeitsentwicklung tut, auch an Orientierung überhaupt erstmal, wo will ich vielleicht auch beruflich hin. Und da sind auch schon die Themen sehr breit. Also ein großer Bereich ist natürlich der soziale Bereich, Kitas, Krankenhäuser, Altenheime, ganz viele Begegnungsstätten, Stadtteilzentren und so weiter, wo ein FSJ möglich ist. Aber es gibt auch Felder, zum Beispiel das freiwillige kulturelle Jahr, ja, also im kulturellen Bereich, im politischen Bereich, wo es dann um Museen, Theater oder auch ja, politische Felder geht, zum Beispiel bei Landtagsfraktionen oder in politischen Stiftungen.
Das also, macht man für ein Jahr, Frau Bursi?
Das macht man für ein Jahr. Also die Zeiten sind mindestens, um es anerkannt zu bekommen, mindestens 6 Monate, maximal 18, aber viele fügen das so ein Jahr ein.
Und ist das so, dass das dann am Ende dann der Schulzeit, also mit dem Schulende, oft gemacht wird, um auch einfach zu schauen, vielleicht sich auch beruflich zu orientieren? Oder kann das auch durchaus im Studium mal so als Pause oder nach dem Studium auch gemacht werden?
Also ich glaube, die Mehrheit gerade dieser Jugendfreiwilligendienste wird schon eingeplant, unmittelbar nach dem nach der Schulausbildung. Der Jugendfreiwilligendienst ist auch für junge Menschen bis 27, also kann natürlich auch nochmal irgendwo dazwischen passieren, ja, aber es ist halt wirklich vom Alter her, gibt es dort diese Einschränkung im Gegensatz zum Bundesfreiwilligendienst, der ja nach der Abschaffung der Wehrpflicht eingeführt wurde, auch so ein bisschen als Ersatz für den damaligen Zivildienst. Und der Bundesfreiwilligendienst steht allen Menschen offen. Also da gibt es keine Altersgrenze nach oben, auch wenn natürlich die Rahmenbedingungen im späteren Alter wahrscheinlich immer ein bisschen komplizierter sind.
Nun muss man sagen, bei beiden, freiwilliges soziales Jahr oder auch beim Bundesfreiwilligendienst, verpflichtet man sich. Also auch wenn man als älterer Mensch sagt, okay, ich nehme da solch einen Platz auch im Bundesfreiwilligendienst, ich nehme den an, dann heißt das zumindest Halbtagsstelle, Ganztagsstelle für bestimmte Monate. Das, was ich gelesen habe, was für beide Projekte gilt, ist, dass gesagt wird, man muss sich das leisten können. Also das heißt, die finanzielle Ausstattung und das Geld, was Menschen bekommen, die diesen sozialen Dienst leisten, ist so, dass man davon am Ende nicht leben kann, noch nicht mal die Miete bezahlen kann.
Ja, das ist natürlich ein Thema, wo wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf zurückkommen, was die Rahmenbedingungen angeht. Ja. Natürlich ist häufig das Leben jüngerer Menschen noch nicht ganz so teuer, weil sie vielleicht in einer WG wohnen oder bei den Eltern noch wohnen oder auch finanziell durch die Familien unterstützt werden. Und das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein oder ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ein FSJ oder FÖJ und so weiter auch häufig von Menschen mit, also die ein Abitur gemacht haben, genutzt wird. Also auch eher aus Familien, die wirtschaftlich relativ gut dastehen.
Weil Eltern unterstützen können.
Wo Eltern unterstützen können, weil es gibt ein Taschengeld, das schwankt von Träger zu Träger, aber so irgendwas zwischen 350 und 400 Euro im Monat. Und das ist natürlich nicht wirklich ausreichend, um ein Leben komplett zu finanzieren. Und die Beträge sind beim Bundesfreiwilligendienst ähnlich. Wenn es Halbtagesstellen sind, dann sogar noch etwas geringer. Und das funktioniert dann natürlich auch nur, wenn man es mit familiärer Unterstützung hinbekommt oder wenn es dann vielleicht für Menschen, die über das Jobcenter Geld bekommen, als Aufstockung möglich ist.
Wir werden gleich, Sie haben es gesagt, natürlich noch ausführlich darüber reden, weil wir müssen natürlich auch darüber sprechen, ob jenseits dieser Idee von des Bundespräsidenten, ob wir nicht auch die vorhandenen Systeme durchaus auch noch ausweiten und entsprechend auch verbessern können.
Genau.
Mit in der Runde dabei, deswegen stelle ich Ihnen vor, Dr. Carsten Lindemann. Herr Lindemann, guten Morgen.
Hallo Herr Röhl, ich grüße Sie aus Berlin.
Ich habe eben schon gesagt, CDU-Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Vorsitzender der CDU. Jens Kreuter, Herr Lindemann, von 2006 bis 2011 Bundesbeauftragter für den Zivildienst, der hat gesagt, kein anderes Land habe so gute Freiwilligendienste wie Deutschland. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, auch das ehrenamtliche Engagement ist sehr hoch in Deutschland. Mhm. Aber Herr Röhl, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, weil es ja eine Verpflichtung geben soll. Zumindest ist das die Idee des Bundespräsidenten, auch meine, auch die der CDU. Mhm. Weil wir glauben, dass wir sonst nicht alle Menschen erreichen. Das ist ja unser Ziel, weil wir sehen ja eine Segregation auch in Deutschland. Und die Menschen haben ja auch ein gutes Gefühl für die Situation. Infratest DIMAP oder auch INSA, zwei Umfragen jüngst aus den letzten 3 Monaten, kommen beide zu dem Schluss, dass die Menschen das Gefühl haben, dass die Gesellschaft, dass der Zusammenhalt bröckelt. Und wir glauben einfach, dass das Kitt ist für die Gesellschaft und die Bindekräfte stärkt. Und deswegen müssen wir alle erreichen, nicht nur diejenigen, die das freiwillig machen wollen.
Wir werden gleich ausführlich, Herr Lindemann, drüber sprechen. Ich möchte ganz gern zuvor auch nochmal mit Dr. Habich, dem Geschäftsführer des Lismon-Centers, über eine Umfrage sprechen. Gesellschaftliches Engagement in Deutschland, die er verantwortet. Einstellung der deutschen Bevölkerung zu sozialem Engagement. So ist also auf jeden Fall die Überschrift. Herr Habich, wie sehr ist dieses soziale Engagement in unserer Bevölkerung bereits verankert, bei uns allen?
Das haben wir ja gerade schon gehört. Also das soziale Engagement spielt eine große Rolle in Deutschland. Ungefähr 65% finden es wichtig, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Das bedeutet, man möchte etwas tun, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen, ohne einen persönlichen Vorteil in irgendeiner Weise zu erhalten. Und das ist ganz interessant, das ist unabhängig vom bestehenden Einkommen, was man hat. Das heißt, wir haben also damit einen unverzichtbaren Teil unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterstreichen. Das war das auch gerade, was schon Thema war, dass jeder Zweite bereits ehrenamtlich engagiert ist. Wir haben vorhin vom Freiwilligenservice von ungefähr 48% gesprochen. Auch wir haben das bei unserer repräsentativen Umfrage festgestellt, dass es also ein hohes ehrenamtliches Engagement gibt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Ehrenamt ein wesentlicher Bestandteil der Wertvorstellungen der deutschen Bevölkerung ist. Und das darf man nicht vergessen, auch in weiten Teilen unsere Demokratie darauf aufbaut. Wir haben vorhin die sozialen Dienste schon gehört. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass die gesamten Sportvereine, die Kultur und Musik, die Kirchen, die Feuerwehren, alles das sind Maßnahmen, wo man sich ehrenamtlich engagiert und wo man das Ehrenamt in Deutschland findet.
Nun haben Sie schon gesagt, wir haben über die sozialen Dienste, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst gesprochen, das Ehrenamt, ganz wichtig. Da ist natürlich, das ist die Zahl, wo sich die Menschen am meisten auch engagieren. Gibt es Hürden? Haben Sie in Ihrer Befragung auch Hürden herausgefunden, die Menschen vielleicht auch daran hindern, sich zu engagieren?
Also natürlich gibt es Hürden fürs soziale Engagement. Wir haben bei der Umfrage auch danach gefragt, was die Leute denn in irgendeiner Weise davon abhält, sich sozial zu engagieren oder im Ehrenamt tätig zu sein. Und eine der wesentlichen Antworten war mit über 59% die Frage der Zeit. Als zweiter Punkt kam dann sofort die Frage nach der Verpflichtung. Man möchte sich ehrlicherweise offensichtlich nicht verpflichten. Man möchte es erst ausprobieren können. Man möchte, und das war eines aus unserer Sicht der überraschendsten Ergebnisse, aber insbesondere auch das Ganze mit anderen Personen zusammen machen. Das heißt, man möchte eigentlich schauen, wie sieht es im Umfeld aus? Gibt es dort Personen, die sich auch engagieren? Gerade bei jüngeren Personen spielt diese Rolle der Vorbilder einen ganz großen Aspekt. Man sucht sich Gleichgesinnte, und wenn man Gleichgesinnte hätte im Ehrenamt, dann wäre man eher bereit. Das sind die 3 wesentlichen Faktoren. Also Zeit, die Frage der Flexibilität, und man braucht auch Leute, die in irgendeiner Weise mitmachen beim Ehrenamt.
Nun ist ja unsere Frage heute, brauchen wir in Deutschland eine soziale Pflichtzeit? Und ich nenne nochmal die Telefonnummer, unter der Sie uns kostenfrei erreichen wollen, falls Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, falls Sie aber auch erzählen, berichten wollen, wenn Sie sich engagieren, was Ihnen das persönlich auch gibt und ob es ein Stück tatsächlich hilft. Herr Lindemann hat es ja eben auch schon gesagt, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch zu stärken. 00800 0800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Habich, wie stehen die Menschen zur sozialen Pflichtzeit, so wie sie der Bundespräsident fordert?
Also es hat uns auch etwas überrascht. Es gibt eine breite Zustimmung in der Bevölkerung für den Vorschlag des Bundespräsidenten. 64% der Bevölkerung stimmen dem Vorschlag des Bundespräsidenten zu, eine solche Zeit altersunabhängig zu gestalten, die zeitlich frei wählbar ist für ein gesellschaftliches Engagement. Dabei muss man aber auch sagen, es muss alle treffen und es beruht darauf, dass alle mitmachen. Es also nicht darum geht, eine Pflichtzeit nur für Jüngere einzufordern, sondern tatsächlich für die breite Gesellschaft, für alle Schichten in jedem Alter.
Herr Lindemann, vielleicht ist das schon so ein Anknüpfungspunkt. Ich habe den CDU-Parteitag schon genannt. Da heißt es Gesellschaftsjahr, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Aber Sie beziehen das nur auf die Jungen. Warum haben Sie sich eher auf die Jungen konzentriert?
Natürlich können Sie auch über die Älteren nachdenken, über die Frage, was passiert, wenn ich in Rente gehe. Ich glaube, da braucht es auch Angebote, dass man in die Kita geht, etwas vorliest, dass man was mit älteren Menschen macht, vieles mehr. Aber hier geht es ja darum, ich war selbst bei der Bundeswehr damals, ich habe viele Freunde, die auch den Zivildienst gemacht haben, dass du nach der Schulzeit eigentlich zu Beginn deiner beruflichen Laufbahn eigentlich nochmal eine Chance hast, auch vom Alter her einen Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten. Es ist für mich der optimale Zeitpunkt. Das sehen wir ja auch in Frankreich, wo es die Service National gibt, auch so eine Pflichtzeit. Wir sehen es in Israel und in anderen Ländern. Es wird immer bei Jüngeren gemacht, gerade um diese Gesellschaft zusammenzuhalten, weil wir sehen einfach, dass bestimmte Milieus sich nicht mehr treffen, da bröckelt was. Und es geht ja in dem Pflicht ja auch um die Menschen selbst. Also ich verstehe manchmal nicht, warum, also es ist so eine deutsche Debatte, also ich würde mich einfach mal freuen, wenn auch diejenigen, die das sofort kritisieren, sich vielleicht mal 5 Minuten nur mal auf den Gedanken einlassen, dass das ja auch was Positives ist für die jungen Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung, bei den sozialen Kompetenzen. Es gibt ja auch Orientierung und vieles mehr, und das würde unserer Gesellschaft richtig gut tun. Und meine These ist, dass wir in den nächsten Jahren verstärkt darüber reden, und irgendwann werden wir es einführen müssen, weil wir alle sehen, dass das ein Punkt ist, um wirklich den Laden hier zusammenzuhalten.
Wie gesagt, das ist der Unterschied sicherlich zur Initiative des Bundespräsidenten, der alle Altersgruppen, jetzt auch im November nochmal alle Altersgruppen auch mit da in die Verpflichtung nehmen möchte. Nun sagen Kritiker, Herr Lindemann, mit Blick auf das Gesellschaftsjahr, CDU, eher nur die Jungen, sagen, die Jungen, die haben in diesen Pandemiezeiten schon genug gelitten, haben genug Solidarität gezeigt. Die Ethikratsvorsitzende Büchs hat das diese Woche, auch der Deutsche Ethikrat, ja auch nochmal sehr, sehr deutlich auch hervorgehoben, wie groß die Belastung auch gerade der jungen Generation ist. Also nochmal die Frage, ist das wirklich das richtige Zeichen, auch von Ihrer Seite zu sagen, nee, wir konzentrieren uns da erstmal auf die Jungen?
Das Argument kenne ich natürlich, Herr Röhl, aber ich verstehe das Argument nicht. Also selbst die Umfragen zeigen, INSA kann man nachlesen, die 18- bis 29-Jährigen sagen zu 49%, sie finden das gut, 33% nicht so gut. Das heißt, selbst unter den Jungen gibt es Befürworter. Wenn wir das natürlich den ganzen Tag alles nur schlecht reden und so weiter, dann wird das auch nicht funktionieren. Also ich kenne niemanden, zumindest in meiner Privatempirie, wenn ich das sagen darf, auch bei den Zivildienstleistenden, die danach gesagt haben, es war eine verschenkte Zeit. Mhm. Wir haben jetzt auch eine aktuelle Studie aus Österreich von der Wiener Universität, wo gesagt wird, dass die Zivildienstleistenden im Nachhinein in einer gesagt haben, es gab viel besseres Verständnis für die Probleme der anderen Menschen, anderes Empathievermögen, Teamfähigkeit und vieles mehr. Und das ist eigentlich der Kitt, den diese Gesellschaft zusammenhält, übrigens auch integrativ. Also wenn wir sehen, dass 25% einen Migrationshintergrund haben in Deutschland, dass immer mehr Menschen zu uns kommen, dass wir Stadtteile haben, wo junge Menschen gar nicht mehr aus diesen Stadtteilen rauskommen in großen Städten, glaube ich, wäre das ein immenser Beitrag, dass unsere Gesellschaft kohärenter wird. Ja, auch die Resilienz wird natürlich gestärkt einer Gesellschaft, die Widerstandsfähigkeit des Zusammenhalts in einer Krisenpolitik, wo sich ja eine Krise nach der anderen hangelt.
Wir werden gleich noch ausführlich Zeit haben, Frau Brosé, aber gerne aus Ihrer Sicht auch der freiwilligen Agenturen. Wie blicken Sie auf das Thema Verpflichtung?
Ja. Also alles, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Linnemann, kann ich ja bestätigen. Also das sind ja auch die Erfahrungen aus den Jugendfreiwilligendiensten. Es ist kein verlorenes Jahr. Viele profitieren davon. Alles, was Sie da an Argumenten da aufgeführt haben, ist natürlich richtig. Aber für mich stellt sich die Frage, warum die Antwort, also gerade auf dieses Thema, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, warum da die Antwort die Pflichtzeit ist. Sein soll. Ich glaube, es gibt jede Menge Instrumente, die erst einmal ausführlicher, intensiver genutzt werden müssten, um gesellschaftlicher Spaltung zu begegnen. Also zum einen haben wir natürlich die Jugendfreiwilligendienste und wenn Sie sagen, ja, die werden nicht von vielen genutzt, dann liegt es aus meiner Perspektive nicht daran, dass es Menschen gibt, die sich da ja massiv weigern, sondern einfach die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Ob das die finanziellen Rahmenbedingungen sind oder auch überhaupt die Informationen, die Kenntnislage. Ja, also wenn man Umfragen in einer Realschulklasse machen würde, ich weiß nicht, wie viele Menschen da wirklich von diesen Angeboten wissen. Oder wenn es dann auch um die Frage der Überzeugung im Elternhaus geht, im sozialen Umfeld, dieses Argument, mach doch lieber schnell erstmal die Ausbildung, dann verdienst du eher Geld. Das ist ein verlorenes Jahr. Also das kennen, glaube ich, auch junge Menschen aus den Gesprächen mit Eltern oder Großeltern.
Und Frau Brosé, wir werden nach den Nachrichten werden wir weiter darüber reden. Okay. Und ich denke, die Argumente sind an der Stelle auch noch nicht ausgetauscht. Auch das, was Sie angesprochen haben, Stärkung der derzeitigen Systeme, der Beteiligung auch des sozialen Engagements, auch darüber werden wir natürlich reden müssen. 00800 4464 446. Wir brauchen wir in Deutschland eine soziale Pflichtzeit? Oder Sie schreiben eine Mail. Und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Einmal im Leben etwas für andere tun. Brauchen wir in Deutschland eine soziale Pflichtzeit, wie sie der Bundespräsident fordert? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Und hier nochmal die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie uns erstens Ihre Meinung sagen wollen, aber falls Sie uns auch erzählen, berichten wollen, wenn Sie sich freiwillig zum Beispiel engagieren, wenn Sie ein freiwilliges soziales Jahr oder auch vielleicht beim Bundesfreiwilligendienst auch mitgearbeitet haben, Zivildienst geleistet haben, welche Erfahrungen Sie dort gemacht haben und ob das helfen kann, den sozialen Kitt, wie wir es eben auch gehört haben, den gesellschaftlichen Kitt auch wieder zu verbessern, wiederherzustellen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal, falls Sie jetzt erst zu uns gestoßen sind, Birgit Brosé, sie ist erste Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen. Sie ist gleichzeitig auch Leiterin der Freiwilligen Agentur in Magdeburg. Dr. Carsten Linnemann, CDU-Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Vorsitzender der CDU. Für den Hintergrund, die CDU hat ein Gesellschaftsjahr für Junge gefordert, und zwar ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Und weiterhin mit dabei freue ich mich sehr, Dr. Jörg Habich. Er ist Geschäftsführer des Lismon-Centers, und zwar des Lismon-Centers, das auf Initiative der Bertelsmann-Stiftung gegründet wurde. Und er verantwortet eine Studie, die sich mit dem Thema auch des gesellschaftlichen Engagements beschäftigt. Herr Linnemann, nun gibt es viele, viele Mails, die wir bekommen haben. Eine Mail geht in die Richtung oder ein Hinweis eines Hörers geht in die Richtung, das könnt ihr gar nicht so ohne weiteres machen. Dafür müssen Politikerinnen und Politiker erstmal das Grundgesetz ändern. Ist das so, wenn man solch eine Verpflichtung wieder einführen würde oder einführt überhaupt?
Genau, Herr Rüll, das stimmt. Aber lassen Sie mich eine Vorbemerkung kurz machen. Sie sprechen die ganze Zeit von der sozialen Pflichtzeit. Der Begriff ist natürlich irreführend, weil das suggeriert, dass es nur um die sozialen Tätigkeiten geht.
Das ist der Begriff, den der Bundespräsident gewählt hat.
Genau. Ne? Also wir sind dafür, dass man es wirklich breit macht, dass man die Bundeswehr mit einbezieht, die Feuerwehr, THW, die Hilfsdienste, die sozialen Dienste. Ich würde persönlich auch das europäische Ausland mit hinzuziehen. Man kann auch prüfen, ob Vereine, Stiftungen, das wollte ich nur
denke,
sagen.
Ich denke, das tut der Bundespräsident auch. Ne?
Also das genau, geht durch, deswegen finde ich den Begriff sozial schwierig in diesem Bereich, weil man sofort nur an den sozialen Bereich denkt und dann das Gefühl bekommt, wir möchten irgendwie Arbeitskräftelücken stopfen. Das sind immer so die Gegenargumente. Deswegen wollte ich sagen, ja, das Grundgesetz muss geändert werden. Absolut. Da gibt es auch gar keinen Dissens. Und das Grundgesetz stellt die individuelle Freiheit, die Freiheit des Einzelnen sicher. Und die kann nur gewährleistet sein, wenn es gesellschaftlichen Frieden gibt und demokratische Werte gelebt werden. Und die werden durch dieses Gesellschaftsjahr, wie wir es nennen, verkörpert. Und deswegen sehe ich darin nicht nur die Chance, sondern es wird auch bestätigt von vielen Experten, dass man dieses Grundgesetz dann auch so ändern kann, dass das geht.
Ich würde da gerne gleich nochmal darauf antworten.
Genau.
Also ich glaube, dass es viele Maßnahmen und Instrumente geben muss, um gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen und beizubehalten. Das ist, glaube ich, auch unstrittig. Die Frage ist tatsächlich, dieses soziale Pflichtjahr jetzt oder Pflichtzeit, ob es jetzt ein Jahr ist, ist ja auch noch offen, immer im Kontext zu stellen mit dem Thema freiwilliges Engagement. Weil ich glaube, ganz am Anfang wurde ja gesagt, wie enorm das freiwillige, das ehrenamtliche Engagement in Deutschland bereits ist. Und es ist so enorm auch demokratiestärkend, weil es Menschen motiviert, selbst etwas zu tun, weil es Menschen motiviert, ihre Gesellschaft zu gestalten und zwar wirklich freiwillig. Und ich glaube, wir tun diesem gesamten Thema überhaupt keinen Gefallen, wenn wir das jetzt mit dem Thema Pflicht immer in Zusammenhang bringen. Also wenn wir da ausgehend vom freiwilligen Engagement, das ist nicht genug oder es machen nicht alle, deshalb wird ja jetzt eine Pflichtzeit eingeführt. Also da warne ich sehr stark davor, dass wir diese Themen miteinander vermischen. Gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen ist auch völlig unstrittig. Das sollte für jeden eine Bedeutung haben. Aber dieses Thema, wie können wir, ja, wie es Herr Dr. Lindemann gesagt hat, den Laden am Laufen halten, ja, also einfach die Menschen zusammenhalten, unsere Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriften zu lassen. Ich glaube, da sind so viele Instrumente, die man eigentlich viel intensiver diskutieren müsste. Ich will bloß mal ein paar Punkte nennen. Also was ist zum Beispiel mit dem Thema längere gemeinsame Schulzeit? Ja? Also wir haben ein Schulsystem, wo Kinder sehr schnell aussortiert werden und also wo es sofort auch Karriereplanungen gibt, schon ab der 4. Klasse, wo das dann endet. Und alle Studien sagen, gesellschaftliche Differenzen werden in unserem Schulsystem nicht ausgeglichen, werden nicht wieder zusammengebracht.
Also heißt, das wäre für Sie auch ein Ansatz gegen die Entfremdung und auch um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Für mich ist tatsächlich die Frage, ist das die richtige Antwort auf die wichtige Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Ja?
Und Sie geben da aus Ihrer Sicht auch breiter Antworten. Wir werden das tun. Entschuldigung, ich will Sie nicht zu sehr unterbrechen, aber ich würde ganz gerne jemanden auch mit in die Runde auch hineinnehmen, die bereits auch Erfahrungen auch gemacht hat. Und zwar ist das Kira Wespur. Frau Wespur, guten Morgen erstmal.
Hallo.
Hallo, guten Morgen. Was ich weiß, Sie haben, ich glaube, vor 5 Jahren ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, und zwar im Bereich der Politik, sind heute 23 Jahre alt. Wollen Sie uns noch mal kurz Ihre Erfahrungen so im Nachhinein schildern? Was hat Ihnen dieses Jahr persönlich gebracht?
Ja, genau. Vor 5 Jahren habe ich selber ein FSJ in der Politik gemacht und ich finde es auch sehr wichtig, dass man nochmal betont, es gibt nicht nur freiwilliges soziales Jahr, wie Herr Lindemann das ja auch schon angesprochen hat.
Ja.
Es gibt auch ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur zum Beispiel oder halt in der Politik, wo ich auch noch weiter aktiv bin ehrenamtlich. Ich betreue Freiwilligendienstleistende im politischen Bereich ehrenamtlich in ihrem Jahr. Genau. Und meine persönliche Erfahrung war einfach vor allem eine Berufsorientierung. Ich habe sehr viel mitgenommen, sehr viele coole Menschen kennengelernt. Und es war auch total schön, mal nach einem Jahr das Jahr zu nutzen und nach der Schule direkt als Erwachsene, als Vollzeittätigkeit ernst genommen zu werden. Also ich würde sagen, insgesamt, auch von meinen FSJ-Lern jetzt, ist das FSJ einfach eine totale erfolgreiche und total schöne Institution, die wir unbedingt stärken müssen, weil sie so vielen Menschen so viele wichtige Erfahrungen bringt.
Ja. Nun reden wir ja heute in dieser Sendung, wenn es um das Thema Verpflichtung geht, über zwei unterschiedliche Modelle. Ein Modell, auch breiter aufgestellt als, das hat Herr Lindemann gerade noch mal gesagt, als nur auf den sozialen Bereich auch zu schauen. Ist das Gesellschaftsjahr, vorgeschlagen von der CDU, nur erstmal mit Blick auf die Jungen und die Idee des Bundespräsidenten für eine Pflichtzeit, die alle Altersgruppen auch mit einbezieht. Wie stehen Sie persönlich auch aufgrund Ihrer Erfahrungen zum Stichwort Pflicht? / ja. Freiwilligkeit.
Genau, also ich bin auf jeden Fall gegen ein Pflichtjahr. Ich war auch letztens beim Bundespräsidenten bei meiner Veranstaltung, wo wir darüber diskutiert haben.
Okay. Mhm.
Genau, der hat ein Panel zu diesem sozialen Pflichtjahr gemacht und da war ich für meinen Träger auch da auf dem Podium, um dagegen zu argumentieren. Deswegen bin ich gerade im Thema drin und genau, bin halt ziemlich stark dagegen. Aus den folgenden Gründen. Ich finde es einfach ein bisschen die verfehlte Diskussion. Also Frau Bosé hat mir schon sehr aus dem Herzen gesprochen die ganze Zeit. Ich habe schon zugehört, dass wir jetzt das Jahr verpflichtend machen wollen, wo eigentlich seit Jahren Freiwillige fordern, bessere Bedingungen zu bekommen und somit auch mehr Menschen das FSJ überhaupt zu ermöglichen. Weil das FSJ in der jetzigen Form eine sehr explodierende Geschichte ist, wegen der Vergütung.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gesagt. Bessere Bedingungen. Wir haben schon über das Geld gesprochen, also dass sich nur bestimmte junge Menschen das leisten können, nämlich dann, wenn sie von irgendwo her Unterstützung auch bekommen, weil das Geld einfach nicht reicht. Also da wäre Ihr Vorschlag, eher in die Richtung zu gehen und da etwas zu verbessern und auszuweiten.
Genau, und ich glaube, ein guter Vergleich oder ich würde sagen auch sehr Ungerechtigkeit im FSJ ist, dass man ja zum Beispiel auch ein FSJ in der Bundeswehr machen kann. Das habe ich gerade mal geöffnet und die FSJ-Dienstleistenden in der Bundeswehr bekommen 1.430 Euro und meine Freiwilligen bekommen 350 Euro. Und die Freiwilligen in der Bundeswehr können zum Beispiel auch umsonst Bahn fahren, was ich ja denen auch gar nicht absprechen möchte, aber ich finde es einfach eine Ungerechtigkeit, dass sozusagen der Bereich FSJ oder FSJ-Politik, Kultur und so weiter nicht so gut entlohnt wird. Und ich glaube, man würde direkt sehen, wenn man da einfach die Bedingungen verbessert, dass sich halt Leute engagieren. Und Herr Lindemann hat ja auch angesprochen, bestimmte Gesellschaftsgruppen engagieren sich nicht. Ja, da muss man sich doch eigentlich nur kurz fragen, warum, weil sie nicht die Ressourcen dazu haben.
Ist das so, Herr Lindemann, dass es da eine total unterschiedliche Vergütung gibt, wenn man ein freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr macht? Ist das so?
Ja, das ist so. Und natürlich müsste man bei der Vergütung was machen. Nicht nur im freiwilligen Bereich, auch wenn wir es verpflichtend hätten. Also ich habe mal geschaut bei den Tarifverträgen in der Ausbildung, da bekommt man durchschnittlich in Deutschland eine Vergütung von 980, 990 Euro. Mhm. Also das geht natürlich nicht und da gebe ich beiden recht. Aber Herr Rüll, Sie haben es jetzt, finde ich, super ausgearbeitet. Ich glaube, wir sind uns alle einig in der Sache, dass dieses Engagement gut ist. Am Ende ist die Frage, braucht man eine Verpflichtung
nicht
oder nicht?
Nicht.
Mhm. Ganz kurz, Frau Bosé, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir werden nicht alle erreichen. Es gibt eine Studie zum Freiwilligendienst und da kommt bei heraus, unabhängig von den finanziellen Ressourcen, dass es vor allen Dingen Menschen mit hoher Bildung sind, die hohe Engagementquoten haben. Das heißt, auch beim Bundesfreiwilligendienst und beim Freiwilligen Sozialen Jahr gibt es einen Zusammenhang mit der Bildung. Das ist einfach so. Und man sieht das auch übrigens beim Thema mit und ohne Migrationshintergrund. Ohne Migrationshintergrund geht die Zahl auf bis zu 50% hoch. 45% sind es, die sich engagieren. Und mit Migrationshintergrund 27%. Es gibt da einfach einen Zusammenhang. Und meine These ist ganz klar, wir können es noch so verbessern. Wir werden einfach einen großen Teil dieser Gesellschaft nicht erreichen, die wir aber eigentlich erreichen müssen, um den Zusammenhalt zu stärken.
Entschuldigung, vielleicht ganz kurz, vielleicht zunächst nochmal, Herr Dr. Habich. Haben Sie als Geschäftsführer auch des Lismon-Centers, jenseits auch der Umfrage, die Sie gemacht haben, haben Sie da auch eine persönliche Meinung dazu? Verpflichtend ja oder nein? Wenn verpflichtend, dann nur die Jungen oder Jung und Alt?
Also ich glaube, es ist halt ein unverzichtbarer Bestandteil der Demokratie und die Werte, die dabei vermittelt werden, wenn man sich für andere engagiert, sind halt einfach grundlegend für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, für das, was wir als Fundament brauchen. Das heißt, das Erlernen von Demokratie erfolgt halt auch daran und damit, dass man sich für andere Menschen einsetzt. Und das ist, glaube ich, auch das, was man dabei unterstreichen kann. Also bei all den Problemen, die im Augenblick existieren, existent sind. Also wir wissen natürlich alle, die Arbeitsbedingungen sind nicht gut und die finanzielle Ausstattung ist nicht gut. Darf man, glaube ich, diese Probleme nicht zusammenwerfen mit der Frage, ob man sich für dieses Wertegerüst einsetzt, dass man etwas für andere tut.
Ich glaube, das ist unstrittig. Es geht um die Frage, macht man es freiwillig oder macht man es verpflichtend? Herr Lindemann hat ja gerade gesagt, ohne Verpflichtung erreicht man einfach nicht alle.
Und da gibt es tatsächlich auch Argumente, die das unterstreichen. Nämlich genau dann, wenn man anfängt, sich anzugucken, welche Personengruppen sind denn tendenziell eher im Ehrenamt engagiert. Und das sind leider Gottes tatsächlich diejenigen, die einen höheren Bildungsabschluss haben. Das sind auch diejenigen, die in irgendeiner Weise höheres Einkommen haben. Das sind auch tendenziell diejenigen, die älter sind. Das heißt, wir haben eine gewisse Verschiebung. Nichtsdestotrotz ist der gemeinsame Wert halt für alle in der Gesellschaft der entscheidende. Und wenn man sich das anschaut, dann spricht vieles dafür zu sagen, also wenn ich diese Ungewichtung habe oder diese Ungleichheit in bestimmten Formen, dann gehe ich da irgendwie vor. Ob das Ganze am Ende darauf hinausläuft, dass man es verpflichtend machen muss oder durch mehr Informationen, durch mehr Aufklärung, denn das war eines unserer überraschenden Ergebnisse, dass wirklich nur jeder Zweite über das FSJ gut informiert ist. Das heißt, wir haben natürlich auch andere Möglichkeiten, die man wählen kann, die weitaus niedrigschwelliger sind als die Frage der Verpflichtung, die man nutzen kann. Wenn aber die Politik und die Gesellschaft der Auffassung ist, wir müssen trotzdem noch mehr tun, dann ist das sicherlich mit der Verpflichtung eine Möglichkeit.
Frau Busse, Sie haben sofort das Wort, aber Frau Neff aus der Nähe von Köln wartet schon einen ganzen Moment. Und Frau Neff, ich denke, Sie haben auch eine Meinung dazu. Verpflichtend ja oder nein? Was ist Ihre Meinung?
Ja, vielen Dank, dass ich dazu gehört werden kann. Also ich persönlich bin selbst auch für Verpflichtung, vor allen Dingen der jungen Leute, der Schulabgänger, weil das nicht nur also eine gesellschaftliche Aufgabe ist, sondern eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung nach sich zieht. Es werden mit dem sozialen Engagement Erfahrungen gemacht, die den jungen Leuten vorher nicht zugänglich waren und die ihnen aber bei der weiteren Entwicklung ihres Lebens sehr hilfreich sein können. Und es ist natürlich, also ich bin genauso dafür einverstanden, dass es wichtig ist, das soziale Engagement im Sinne von Gemeinschaftsaufgaben, von Gemeinnützigkeit, dass das also gemacht werden muss, und zwar vermehrt gemacht werden muss. Aber speziell für die jungen Leute ist das also auch noch eine zusätzliche persönliche Bereicherung.
Frau Neff, das heißt, dass ich dazwischen gehe, heißt das, dass Sie es wirklich eher auf die Jungen konzentrieren wollen? Oder würden Sie sagen, nein, das ist eine Bereicherung auch in allen Lebenslagen? Und das, was der Bundespräsident sagt, einmal im Leben sollte sich jemand engagieren. Wir übersteigen das Soziale und sagen, das kann im kulturellen Bereich sein, das kann im ökologischen Bereich, in vielen unterschiedlichen Bereichen sein.
Also für mich ist sozial vollkommen weit ausgedehnt, weil alles, was gemeinnützig ist, das ist sozial. Ob das jetzt in der Natur ist, im Zoo ist oder im Altenheim im Kindergarten oder
nur egal die Jungen, was. Nur die Jungen oder auch Jung und Alt? Da bräuchte ich noch kurz Ihre Meinung zu. Nur die Jungen oder auch Jung und Alt? Was sagen Sie?
Nein, also bei den älteren Leuten zweifle ich, ob die Verpflichtung Sinn macht, weil die haben Familie, die haben Kinder, die haben Angehörige, die sie pflegen, die stehen im Beruf und oder waren im Beruf, sind Rentner inzwischen. Und also ich denke, die haben in ihrem Leben schon sehr, sehr viel sehr viel Soziales getan. Und das dann auch dort noch verpflichtend zu machen, da bin ich nicht sicher, ob das richtig ist, ob das überhaupt durchführbar ist.
Frau Neff, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Einschätzung, für Ihre Einordnung. Und ich gebe das mal, Frau Busse, nochmal auch an Sie weiter. Stichwort Verpflichtung, ja, nein. Sie wollten da, glaube ich, noch ein bisschen was auch ergänzen, zu dem auch, was Herr Linnemann zum Beispiel auch gesagt hat oder Herr Dr. Habich.
Ja, also vielleicht noch mal zu dem Punkt, dieses Gefühl, etwas für die Gesellschaft zu tun und sich einzubringen, das ist eben wirklich auch in meiner eigenen persönlichen Entwicklung mich weiterbringt. Das würde man den Menschen nehmen, wenn man es verpflichtend macht, weil dann ist es etwas, was abgeleistet werden muss, was irgendwie hinter sich gebracht werden muss. Und ich bin mir nicht sicher, dass man dieselben positiven Effekte erzielen kann, wie sie jetzt auch von der ehemaligen FSJlerin beschrieben wurden oder wie sie natürlich auch bei uns in der Praxis vielfältig beschrieben werden. Und nochmal zu dem Thema, wir erreichen Menschen nicht ausreichend mit den bestehenden Angeboten. Ja, das ist so. Und ich würde tatsächlich wesentlich mehr Energie und auch Ressourcen auf die Änderung dieser Rahmenbedingungen natürlich stecken. Das Thema Geld ist da sicherlich, spielt sicherlich eine Rolle. Da müsste man drüber nachdenken. Für mich ist dieser sogenannte Freiwilligendienst in der Bundeswehr nochmal was komplett anderes, weil hier geht es halt nicht um gemeinnützige Bereiche. Also das ist wirklich nochmal so ein Extra-Thema. Aber die Dienste, die wir bisher haben, man könnte jetzt sich auch mit vielen Trägern unterhalten, auch mit den Einsatzstellen. Die klagen ja schon auch darüber, dass die Rahmenbedingungen jetzt nicht nur für die jungen Menschen schwierig sind, um da das WG-Zimmer zu bezahlen oder den Lebensunterhalt, sondern auch die Begleitung und Betreuung in den Einsatzstellen. Also es braucht wesentlich mehr Ressourcen, um auch junge Menschen gut anleiten zu können, weil wenn sie nicht gut angeleitet werden und gut begleitet werden, dann werden sie diese positiven Erfahrungen nicht machen können. Und das Thema Menschen mit Migrationshintergrund. Also wir sehen zum Beispiel beim Bundesfreiwilligendienst, dass das sehr wohl für gerade für diese Personengruppe ein guter Einstieg auch in die berufliche Phase oder in neue Berufe ist, wenn sie zum Beispiel als Hartz-IV-Empfänger den Bundesfreiwilligendienst aufstocken können. Also es gibt wirklich da sehr viele Möglichkeiten. Auch das Thema Menschen mit Beeinträchtigung, das ist auch eine Personengruppe, die wir viel stärker, viel häufiger erreichen müssten. Aber da braucht es einfach mehr Begleitung. Und das kann man mit einer Verpflichtung nicht auffangen.
Wir haben viele Mails bekommen, von denen ich gerne vielleicht vor den Nachrichten schon mal 2, 3 auch ansprechen möchte. Herr Linnemann, es hat geschrieben Steffen Groß und er sagt, die jetzigen Generationen haben in Deutschland die Karre in den Dreck gefahren, implodierendes Rentensystem, Umweltprobleme, Demografie. All das soll die junge Generation lösen und jetzt kommt eben noch diese Verpflichtung auch noch mit dazu und er sagt, wenn verpflichtendes soziales Jahr, dann für alle und für alle Generationen. Ist das was Sie unterschreiben könnten oder sagen Sie, nee, Gesellschaftsjahr, so wie wir es als CDU verabschiedet haben für die Jungen, das sollte erstmal im Vordergrund stehen?
Ja, das sollte im Vordergrund stehen. Es ist auch schwierig, wirklich umzusetzen. Die Menschen sind ja im Berufsleben und so weiter. Und wir sollten jetzt mit diesem Thema beginnen. Und Herr Röhl, ich versuche es mal jetzt einmal ein bisschen zuzuspitzen, weil ich verstehe ja auch Frau Böset auch in ihrer Funktion, wie sie sich einsetzt. Und wir kennen uns ja auch. Aber ich sage Ihnen mal, ich habe in dem letzten halben Jahr sehr viele Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern geführt. Ich habe da so ein Buch rausgebracht und dann war ich in Deutschland unterwegs, im Wahlkreis, in Hamburg, in Berlin. Und ich habe die auch mal gefragt, ob die glauben, dass man junge Menschen auch in Brennpunktvierteln irgendwie motivieren kann, sowas zu machen. Und die sagen mir hintereinander, das glauben Sie doch selber nicht, Herr Linnemann. Wir haben hier so viele junge Menschen, die verlassen den Kiez nicht. Wir hatten mal einen Wandertag, hat mir eine Lehrerin erzählt, da hat ein Kind gesagt, was riecht das hier im Wald, weil es kannte einfach die Natur nicht und es kommt einfach da nicht raus und deswegen ist das für mich auch ein Punkt, dieser Integrationsaspekt, den darf man nicht unterschätzen und wenn man mit diesen Lehrerinnen und Lehrern spricht, dann kommt man auch zu dem Schluss, dass es eine Verpflichtung braucht. Und manchmal, Herr Röhl, muss man auch Menschen zum Glück zwingen. Also bei mir war das so, bei der Bundeswehr, viele auch, die Zivildienst gemacht haben. So viele haben mir gesagt, Mensch, ich hatte irgendwie gar keinen Bock da drauf. Aber als ich es dann gemacht habe, ich gebe zu, in der Persönlichkeit bin ich weitergekommen. Soziale Kompetenzen, es tat mir auch gut im Berufsleben. Mhm. Und ich will keinen einzigen Tag missen. Also und deshalb sollten wir einfach mal positiv darüber nachdenken, ob es nicht doch Sinn macht, eine Verpflichtung umzusetzen.
Also diesen Begriff Pflicht vielleicht auch einmal positiv konnotieren. Richtig. Frau Westbuhr, Sie sind noch bis 11 dabei, deswegen noch eine kurze Frage auch an Sie. Eine Pflicht für ein soziales Jahr benachteiligt Frauen in ihrer beruflichen Laufbahn, hat uns eine Hörerin geschrieben. Frauen verlieren durch Schwangerschaft, Geburt, Betreuung von Kindern bereits lange Zeit in ihrem Beruf und auch um entsprechend Karriere zu machen. Also freiwillig engagieren, ja, eine Pflicht sei überflüssig. Ist das auch Ihre Position, dass Frauen vielleicht nochmal anders da auch vielleicht benachteiligt sind als Männer?
Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten. Ja. Und das ist auch eigentlich gar nicht mein Thema. Ich würde sagen, das FSJ machen überwältigend viele junge Frauen eigentlich auch freiwillig. Also das würde ich jetzt nicht unterstreichen. Mhm. Ich bin halt generell gegen die Pflicht, würde ich sagen, ja. Aus anderen Gründen. Und zwar finde ich es auch spannend, dass Herr Linnemann ja sozusagen Phänomene der sozialen Ungleichheit anspricht, wie dass Leute nicht aus ihrem Kiez rauskommen und dass man dann aber nicht die tieferen Probleme anpackt, wie zum Beispiel eine Steuerreform oder eine grundsätzliche
Diskussion. Mir ging es nur um das Thema Freiwilligkeit und verpflichtend.
Und das finde ich halt, aber das finde ich halt eigentlich sozusagen nicht der richtige Ansatzpunkt, dann da zu sagen, wenn Leute nicht die Ressourcen haben, sich zu engagieren, dann zwingt man sie dazu. Ich glaube, man muss den Leuten halt die Ressourcen geben und sie motivieren und ihnen auch zeigen, das ist ja auch der Punkt, was Frau Bosé ganz am Anfang angesprochen hat, den ich sehr gut fand. Wir müssen Leuten ja auch wieder mehr vermitteln, was ist denn Demokratie und warum bringt dir das was, Teil dieser Gesellschaft zu sein? Und ich halte da auch den politischen Unterricht in der Gemeinschaftsschule, die bis zur 10. Klasse geht, für einen viel besseren Ansatzpunkt als ein FSJ, dass man ja, was man ja, glaube ich, auch ein bisschen vergisst, wenn man an Wehrdienst zum Beispiel denkt, dann denkt man, alle sitzen zusammen in der Kaserne. So ist das ja nicht, sondern alle machen dann irgendwo im Land verteilt, in ihren Krankenhäusern, in ihren politischen NGOs, die ihren Einsatzdienst und kommen als junge Menschen, als ganze Generation, gesellschaftsschichtsübergreifend auch kaum zusammen. Ich glaube, dieser Effekt, der wird einfach überschätzt.
Frau Westbuhr, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und auch, dass Sie uns berichtet haben, auch von Ihrer Zeit als FSJlerin. 5 Jahre ist das jetzt her. Alles Gute Ihnen. Und wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Brauchen wir in Deutschland eine soziale Pflichtzeit? Ein Gesellschaftsjahr, wie es die CDU formuliert hat. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de, und wir melden uns zurück nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Brauchen wir in Deutschland eine soziale Pflichtzeit, so wie sie der Bundespräsident fordert, für alt und jung, oder, wir haben es aus CDU-Sicht gehört, oder ein Gesellschaftsjahr, das vor allen Dingen die jungen Menschen betrifft, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Was ist Ihre Meinung und welche Erfahrungen haben Sie selber gemacht und machen Sie, wenn Sie sich sozial einbringen? Kann das helfen? Das ist auch eine Frage, die von vielen Hörerinnen und Hörern auch kommt. Den Zusammenhalt, das Entfremden in unserer Gesellschaft, dem etwas entgegenzusetzen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Noch einmal meine Gäste. Birgit Bosé ist bei uns in der Runde, erste Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen und Leiterin der Freiwilligen Agentur in Magdeburg. Dr. Carsten Linnemann, CDU-Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Vorsitzender der CDU. Und Dr. Jörg Habich, er ist Geschäftsführer des Lismon-Centers, das auf Initiative der Bertelsmann-Stiftung gegründet wurde. Und er verantwortet eine Studie, die sich mit dem Thema unter anderem soziale Pflichtzeit beschäftigt. Nun gibt es, Herr Linnemann, sehr, sehr viele unterschiedliche Mails. Meine Kollegin sagt, sie kommt gar nicht mehr durch, all diese Mails tatsächlich auch zu sichten. Wir probieren das natürlich auch, um entsprechendes auch hier noch anzusprechen. Eine Mail ist gekommen aus Sachsen-Anhalt. Ein Hörer sagt, es ist wichtig, dass auch alle Politiker, Politikerinnen dieses Jahr verpflichtend machen sollten. Dann würden viele Entscheidungen in der Sozialpolitik humaner ausfallen. Ein CDU-Mitglied hat sich gemeldet und er sagt, er sei gegen ein verpflichtendes Ja. Und da gäbe es auch innerhalb der CDU durchaus auch Menschen, die dieser Meinung auch sind. Die Politik muss hier in Vorleistung gehen und attraktive Rahmenbedingungen schaffen, sowohl im Hinblick auf das Angebot als auch was die finanzielle und auch steuerliche Behandlung dieser Zeit eben auch betrifft. Auf keinen Fall Pflicht, sagt er. Und eine Mutter hat uns geschrieben und sagt, sie hat in Zeiten des Lockdowns, Mutter eines kleinen Kindes, mehr als einmal soziale Aufgaben übernommen, ohne dafür auch nur im Ansatz einen Ausgleich erhalten zu haben. Ich habe die Aufgabe des Kindergartens übernommen, wesentlicher Teil Haushalt gemacht und gleichzeitig in Kauf genommen, dass meine berufliche Fortentwicklung und damit auch mein Einkommen zum Erliegen gekommen ist. So viel dazu erstmal von unseren Hörern und Hörern. Und vielleicht, Herr Lindemann, noch zwei, drei Stichworte, die ich mir im Vorfeld aufgeschrieben habe. Jugendforscher, die sagen, naja, wenn die CDU dieses Gesellschaftsjahr fordert, da soll durch, über die Hintertür soll am Ende ja doch nur wieder die Wehrpflicht eingeführt werden. Geht's darum?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Total. Im Gegenteil. Also das Argument höre ich jetzt zum ersten Mal und ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich ist das kein parteipolitisches Thema in erster Linie. Ja, es kommt jetzt von der CDU und es ist ein Unterscheidungsmerkmal unserer Partei eigentlich zu allen Parteien im Deutschen Bundestag, was der Demokratie auch gut tut und deswegen auch Ihre Sendung auch verbunden mit dem Bundespräsidenten. Aber ich muss ganz klar sagen, das ist so ein gesellschaftlicher Einschnitt, das kann man nicht übers Knie brechen. Da braucht es eine große gesellschaftliche, breite Debatte, ob wir das wollen oder nicht. Also da bin ich ja mit allen Hörern einer Meinung. Nur, was mich dann auch ärgert ist, das ist typisch deutsch, finde ich, dass jemand einen Vorschlag macht und dann wird sofort gesagt, warum etwas nicht geht. Mhm. Und so war das beim Bundespräsidenten, er hat es ja schon vor ein paar Monaten gesagt und dann haben sofort wichtige Politiker gesagt, nee, da reden wir erst gar nicht drüber. Und deswegen großes Lob an den Deutschlandfunk, dass wir uns jetzt 90 Minuten Zeit nehmen, um dieses zu diskutieren. Und das wäre einfach mein Wunsch, dass wir im Jahr 2023 offen die Argumente austauschen und ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass es ins Wahlprogramm kommt der CDU, aber wir können das alleine nicht durchsetzen. Wir brauchen einen Koalitionspartner, am Ende sogar eine Zweidrittelmehrheit, weil das Grundgesetz geändert werden muss.
Das hat mir schon gesagt.
Das heißt, auch im Bundestag braucht es dort eine breite Mehrheit.
Frau Bosé, was immer wieder auch als Stichwort kommt, auch von unseren Hörern, auch im Vorfeld habe ich das gelesen, am Ende geht es nur um billige Arbeitskräfte und es geht um Personalknappheit, gerade auch natürlich im sozialen Bereich und das soll jetzt in irgendeiner Form, wenn man das jetzt verpflichtend macht, soll das aufgefangen werden. Welche Erfahrungen machen Sie da auch mit Blick auf die freiwilligen Agenturen schon jetzt? Geht es um billige Arbeitskräfte? Geht es darum, da etwas zu stopfen, was mit normalem Personal nicht gestopft werden kann? Oder haben wir die Zeit hinter uns gelassen?
Also das Thema begleitet natürlich uns seit Jahren und Jahrzehnten und die Gefahr, dass Lücken in sozialen Einrichtungen, in vielen Organisationen gestopft werden sollen, ist natürlich bei dem Thema Freiwilligendienst nochmal ein bisschen größer, als es jetzt vielleicht bei dem Engagement ist, was Menschen 2 oder 3 Stunden pro Woche machen. Ja, also ich glaube, da wissen alle, auch da ist das immer wieder mal ein Argument, wo Einrichtungen sagen, ja, wir hätten gern mal ein paar Freiwillige, weil wir haben hier zu wenig Personal. Da merken, glaube ich, auch viele Freiwillige sehr schnell, wenn sie ausgenutzt werden oder wenn sie nur Lückenbüßer sind und zum Glück sind da viele auch sehr selbstbewusst unterwegs und sprechen das offen an oder bleiben dann auch einfach weg, wenn sie dieses Gefühl haben. Bei den Freiwilligendiensten ist es natürlich so, also die sich noch an die Zeit der Zivildienstleistenden erinnern, würde ich jetzt mal sagen, werden mir viele zustimmen, wenn ich behaupte, auch da ging es nicht nur um arbeitsmarktneutrale Einsätze, wie es immer so schön hieß. Also da gab es schon eine Menge Grauzonen, wo man sich überlegt hat, ja, wie laufen diese Einrichtungen eigentlich, wenn genau diese Menschen nicht da sind? Und es gab ja dann auch durchaus erhebliche Schwierigkeiten, das aufzufangen. Und ich denke, dieses Thema sollte man auf alle Fälle offen diskutieren, wenn es um den Fachkräftemangel geht. Mhm. ist auch aber auch wieder an dieser Stelle aus meiner Sicht das Pflichtjahr die falsche Antwort auf eine wichtige Frage. Also wenn wir Fachkräftemangel haben in verschiedenen Bereichen, dann sollten wir überlegen, wie wir vielleicht auch berufsspezifisch bestimmte Dinge ändern. Also man kann ja durchaus auch mal drüber nachdenken, ob nicht Studierende in semesterfreien Zeiten Einsätze fahren oder ähnliches. Aber da ein allgemeines Pflichtjahr draus zu machen, das wäre für mich auch die falsche Antwort.
Vielleicht dazu passend, ein Hörer hat uns geschrieben aus Frankfurt am Main, wir brauchen keine soziale Pflichtzeit, wir brauchen gute Bezahlung für alle Menschen, die in sozialen Dienstleistungen arbeiten, um da vielleicht auch diesem Personalmangel etwas entgegenzusetzen. Birgit Mau ist am Telefon jetzt, ruft aus Hamburg an. Frau Mau, erstmal guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen.
Für oder gegen eine Pflicht? Was ist Ihre Meinung?
Total gegen die Pflicht, weil ich finde, es findet überhaupt nicht die Überlegung statt. Was ist mit denjenigen, die dann von den Verpflichteten bearbeitet oder unterstützt werden? Das kann man doch nicht machen, unwillige Menschen in so eine Situation bringen.
Nun könnte man ja sagen, in Zivildienstzeiten war es auch so, dass junge Menschen durchaus das als Verpflichtung auch wahrgenommen haben, dass sie da dieses eine Jahr oder wie lange es auch damals war, ableisten mussten. Aber Sie würden sagen, unwillig hilft zum Beispiel im sozialen Bereich überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also ich sehe zum Beispiel riesigen Bedarf in sozialen Einrichtungen wie Altenheimen und Krankenhäusern und sonst wie. Und natürlich muss da auch eine Bildungsarbeit vorher eingeschoben werden. Das ist alles ganz klar. Oder zum Beispiel Spracherwerb mit vielen der Menschen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind. Aber das geht nicht, wenn man sich verpflichtet fühlt und nur aus Pflicht das macht. Das geht nicht.
Okay, Frau Mau, eindeutige, klare Stellungnahme. Herzlichen Dank dafür. Ich gebe das gern nochmal weiter. Vielleicht Sie haben sich ja auch positioniert hier und haben auch als Wissenschaftler gesagt, dass es durchaus auch richtig und wichtig ist, vielleicht auch das Ganze verpflichtend auch durchzuführen. Da passt noch zu Max Schneider, der uns geschrieben hat und er sagt, Pflicht lässt bereits darauf schließen, dass hier ein Projekt gegen die Interessen der Menschen durchgesetzt werden muss. Sonst müssten Menschen nicht, Klammer auf, gegen ihren Willen, Klammer zu, darauf verpflichtet werden. Also wird da etwas dann gegen den Willen der Menschen, der Jungen oder auch Jung und Alt gemacht und das kommt vielleicht denen überhaupt nicht zugute, die eigentlich davon profitieren sollten?
Also nochmal, um das zu unterstreichen, es geht nicht darum, Personalmangel zu kompensieren, schlechte Arbeitsbedingungen nicht in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem und um dieses Problem muss man sich kümmern. Das andere Problem ist aber das des sozialen Engagements. Und das ist, glaube ich, eine etwas andere Frage. Das ist nämlich die Frage, ob wir positive Vorbilder brauchen, ob wir die erleben. Denn wir wissen aus der Empirie heraus, dass gerade das motivierend wirkt. Und wenn wir das verknüpft bekommen, dann haben wir, glaube ich, tatsächlich eine Stärkung in der Gesellschaft erlebt. Das heißt, ich muss mich erstmal überhaupt fragen, wo ich denn überhaupt in bestimmten Gruppen noch Vorbilder erlebe. Wo sind sie denn überhaupt existent für soziales Engagement? Mhm. Und da kann das Ganze dann tatsächlich helfen.
Also uns hat zum Beispiel auch eine Hörerin geschrieben, die das die Eltern zum Beispiel als Vorbild, zum Beispiel für ihre Kinder, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dass das durchaus auch ein Vorbild sein sollte. Es kommen, und ich glaube, da können Sie, habe ich uns auch noch ein bisschen was zu sagen, aufgrund Ihrer Umfrage, die Sie durchgeführt haben, natürlich auch fragen, wie kann man das, was wir derzeit an sozialem Engagement haben, Ehrenamt, FSJ, wir haben Bundesfreiwilligendienst angesprochen, wie kann man das noch attraktiver machen? Wie kann man das stärken? Wir haben über das Thema Geld gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass das erstmal, wenn wir zumindest über freiwilliges soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst reden, dass das nicht reicht, dass diejenigen, die das machen, Unterstützung brauchen und auf jeden Fall von diesem Geld nicht leben können. Wo sehen Sie Ansätze, wie das Engagement in Deutschland noch gestärkt werden kann?
Ja, rund 3/4 der Befragten haben uns geantwortet, dass das soziale Engagement durch mehr gesellschaftliche Anerkennung, durch mehr Informationen, durch mehr Beratung, durch mehr positive Erlebnisse des sozialen Engagements unterstützt werden kann. Hinzu kommen aber auch solche Dinge wie die Unterstützung der Karriere, Verkürzung von Wartezeiten, natürlich auch die Frage von finanziellen Aspekten. Da ist ganz viel denkbar und möglich, wie soziales Engagement auch jetzt schon deutlich mehr unterstützt und gefördert werden könnte. Denken wir nach über solche Dinge wie Anrechenbarkeit auf Renten, Steuervergünstigungen, allgemein bessere finanzielle Anreize, die denkbar sind. Alles das ist möglich, um die Attraktivität deutlich zu erhöhen, als es im Augenblick da ist.
Vielleicht,
das heißt, es gibt...
Entschuldigung? Nee, bitte. Sagen, führen Sie den Satz noch zu Ende, natürlich.
Es gibt halt viel. Wie gesagt, diese Vorbildfunktion ist, glaube ich, eine ganz maßgebliche. Die zweite ist halt die Anerkennung und alles das, was damit einhergeht, Informationen und ähnliches mehr. Und das dritte ist dann halt die Frage nach den Finanzen. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen.
Herr Lindemann, vielleicht, Sie haben eben gesagt, 2/3 Mehrheit wird im Bundestag benötigt, falls man da etwas Verpflichtendes auch einführen will. Wenn wir auf der Stufe bleiben, wie wir das, was wir derzeit an Angeboten haben, wenn wir das attraktiver machen wollen, da gibt es ja viele Ideen. Herr Habich hat gerade welche genannt, Anrechnung Rente, vergünstigte Eintritte zum Beispiel für Kulturveranstaltungen, Schwimmbad, ähnliches, Wartezeiten beim Studium, aber auch natürlich mit Blick auf Arbeitgeber, dass man da auch, wenn man einen Job sucht, dass das auch anerkennend wahrgenommen wird, mehr Geld. Kann man an der Schraube vielleicht doch schon früher drehen, als darauf zu warten, dass man irgendwann diese 2/3 Mehrheit hat im Bundestag?
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich offen für, dass es viel mehr Anreize braucht. Wir haben jetzt eine Kommune bei mir im Wahlkreis Paderborn, die haben jetzt eine Ehrenamtskarte eingeführt, dass diejenigen, die auch diese Freiwilligendienste machen, eine Ehrenamtskarte haben. Das heißt, die dürfen dann vergünstigt ein Schwimmbad, Kultur erleben etc. Finde ich alles sehr gut. Interessant ist, Herr Röhl, dass in Ihrer Sendung, ich glaube, fast ausschließlich alle gegen das Pflichtjahr sind.
Also wir hatten gerade eine, die durchaus ja eben auch eine Sendung, die dafür war. Also das ist, ist es durchaus
Gar keine Kritik, nur ist es interessant, weil ich mache sehr viele Sendungen zu diesem Thema und kriege halt auch immer die anderen Argumente. Und am Ende sind wir bei der Pflicht. Ich meine, die Schulpflicht stellt ja auch niemand in Frage. Aber ich glaube, am Ende kommt man vielleicht auch so zusammen, dass ich ja eine breite Palette möchte an Angeboten. Ich möchte ja niemanden zwingen, jetzt in die Pflege zu gehen oder irgendwo hin, sondern dass man wirklich es sehr, sehr breit macht. Vielleicht kann man es sogar staffeln, dass man sagt, dass man Vereine mit hinzunimmt, Stiftungen, wenn die bestimmte Bedingungen erfüllen, dass die auch Plätze zur Verfügung stellen dürfen, dass man es da vielleicht länger macht, als wenn man zum Roten Kreuz geht, zum THW oder zur Bundeswehr. Also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber sich einfach mal drauf einzulassen. Emmanuel Macron hat es in Frankreich jetzt umgesetzt, wenn auch kurz. Aber seit 2021 gibt es diese Verpflichtung und ich höre sehr viel Positives aus Frankreich.
Ich würde...
Ja, Frau Bosé.
Ja, vielleicht nochmal ergänzend, auch nochmal anknüpfend an das, was vorhin Frau Vespor sagte. Ich würde das Thema gern auch hinsichtlich der Lösung viel breiter fassen. Also Herr Lindemann hat ja jetzt auch schon ein paar Punkte genannt, aber dieses Thema Bildungssystem oder auch dieses Thema insgesamt gesellschaftliches Miteinander nochmal mit Instrumenten zu verknüpfen, die uns in vielerlei Hinsicht weiterbringen. Also Herr Dr. Lindemann, Sie hatten ja von Ihren Erfahrungen beschrieben, dass es einfach so viele Menschen gibt, zum Teil auch in den Schulen, junge Menschen, die überhaupt nicht mehr aus ihrem Kiez rauskommen oder die wenig in andere Lebenswelten Einblick haben. Und auch da wäre für mich also liegen viele Lösungen auf der Hand, zum Beispiel auch im Bildungssystem deutlich mehr Möglichkeiten einfließen zu lassen als das, was bisher da ist. Da gibt es immer so diese 2 Wochen Schulpraktikum, die mehr oder weniger effektiv sind oder vielleicht auch mal noch 3 Wochen. Aber es hindert uns ja niemand dran, auch über Veränderungen in diesen Bereichen nachzudenken, um dort Erfahrungen in anderen Welten zu machen. Also da einfach den Erlebnisspielraum zu vergrößern und zum Beispiel auch im Bereich berufliche Orientierung. Also ich glaube, da werden mir auch viele zustimmen, dass das, was da im Moment in vielen Schulen passiert, bei weitem nicht reicht, um Menschen den Blick zu öffnen, auch für ihre eigene persönliche Entwicklung, ja, dass da auch Vorbilder notwendig sind, was man alles machen kann. Und auch das würde das Verständnis füreinander stärken und auch neue Erfahrungswelten öffnen. Also ich glaube, wir haben bis hin zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, also auch das ist ja so ein so ein Ding, wo immer wieder gesagt wird, ja, wenn die Menschen erstmal eine finanzielle Grundabsicherung haben, dann kommen sie auch ganz viele tolle Ideen, was sie auch für die Gesellschaft tun können. Und dann haben sie Freiräume, wenn man nicht über seine Lebensexistenz nachdenken muss, also nicht nachdenken muss, wie jetzt die nächste Miete gezahlt wird, dann eröffnen sich automatisch viel mehr Spielräume, um auch für andere etwas zu tun, wozu wirklich sehr, sehr viele Menschen bereit sind. Und ich glaube, es gibt noch unendlich viel mehr an Möglichkeiten, um da auch in andere Richtungen zu denken, als jetzt unbedingt an ein Pflichtjahr.
Und Frau Bose, das, was Sie deutlich machen, ist, dass man das Thema breiter eben auch betrachten muss. Sie haben schon längere gemeinsame Schulzeit angesprochen, jetzt das Thema Grundeinkommen. Das werden wir jetzt hier an dieser Stelle nicht klären können, aber wir wollen die Zeit noch nutzen und Frau Heinz aus der Nähe von Heilbronn mit hier in die Runde hineinzunehmen. Frau Heinz, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Ich habe verschiedene Punkte. Also zum einen haben wir gerade einen Sohn im FSJ in Madagaskar. Konnten wir uns leisten, muss man einfach so sagen. Mit dem Erfolg, dass er dort nichts zu tun hat, haben wir mittlerweile von vielen anderen Organisationen auch mitgekriegt, dass die Kinder irgendwo sind, die sind zwar nicht in Deutschland, aber im Ausland, haben nichts zu tun. Mhm. Da wird jetzt die Stelle wechseln, auf unsere Kosten, Flugzeug nach Israel. Und ja, also läuft nicht alles toll, Punkt 1. Punkt 2, ich denke, man müsste viel mehr das nicht nur an, also im Grunde genommen machen das aus meiner Wahrnehmung nur Abiturienten. Man müsste das einfach auch an Realschulen viel breiter oder Gesamtschulen, wie auch immer, viel breiter anbringen, dass die Jugendlichen auch dort einfach da einen Zugang dazu haben, weil das findet praktisch in meinen Augen nicht statt.
Frau Heinz, ja. So wie ich Herrn Lindemann gerade verstanden habe, sagt er ja, über Verpflichtung passiert das. Man kommt da ja, natürlich also an Jugendliche ran. Das heißt, Sie sind eher für eine Verpflichtung oder sind für eine Verpflichtung?
Für eine Verpflichtung, ja. Absolut. Ich finde auch dieses Argument, dass wenn eine Verpflichtung da wäre, dass es dann nicht mehr diesen sozialen Aspekt hat und dann nicht mehr so lehrreich wäre, völliger Quatsch. Wenn wir uns zurückerinnern, also meine ganzen männlichen Kollegen mussten damals den Zivi machen. Das haben, glaube ich, also nahezu alle als eine positive Zeit in Erinnerung und auch eine, also auch zur Menschwerdung sozusagen hat es bei jedem, glaube ich, beigetragen, egal wo die damals gearbeitet haben. Mhm. Und also damit ist das Argument für mich völlig, völliger Nonsens. Also das kann man, glaube ich, einfach sagen. Wichtig ist, finde ich, und das, da sind sich ja, glaube ich, auch alle einig, dass es eine vernünftige Vergütung gibt, sodass das zumindest irgendwie wie ein Lehrling im ersten Lehrjahr oder von mir aus zweiten Lehrjahr, dass sie zumindest irgendwie auch ohne Eltern annähernd über die Runden kommen, weil sonst ist es ad absurdum geführt. Das funktioniert einfach bei Migranten, die halt häufig doch, also im Gro weniger finanziellen Background in den Familien haben oder eben auch bei vielen Deutschen in Anführungszeichen, wo kein Geld ist, ist ein FSJ nicht finanzierbar, das ist ganz klar.
Herr Lindemann, Sie haben ja, erstmal herzlichen Dank, Frau Heinz, für die Punkte, die Sie nochmal angesprochen haben. Herr Lindemann, das wäre ja jetzt eine gute Gelegenheit, sage ich mal, da auch in den Bundestag auch durchaus etwas mitzunehmen, zu sagen, okay, wir müssen da, was die Finanzierung auch betrifft, FSJ zum Beispiel, wir müssen da einfach dafür sorgen, dass wir da eine bessere Finanzausstattung hinbekommen. Hätten wir Ihre Unterstützung, wir in Anführungszeichen, all die sich dafür einsetzen?
Ja, wir hätten die, vielleicht sogar aus dem Grund, Herr Rüll, dass ich dann beweisen kann, dass es nicht am Geld liegt.
Ah, okay.
Sondern dass wir noch so viel machen können und wir werden am Ende einfach nicht alle erreichen. Und das, was Frau Böse sagt im Bereich zur Schule, das ist ja alles richtig, aber das hat für mich nichts mit dem Thema zu tun. Also wenn jedes fünfte Kind nicht lesen, schreiben und rechnen kann, wenn es die Grundschule verlässt, dann haben wir ein eklatantes Schulproblem in Deutschland. Aber das würde ich jetzt nicht vermengen mit der Situation, dass wir ja eine gesellschaftliche Entwicklung haben, wo es nicht mehr so ist wie früher, wo man unter einem Dach lebt, sondern wo es digitale Blasen gibt, wo es ja eine Situation gibt, wo die Individualisierung seinen Lauf nimmt, wo ja nicht mehr nur der Staat gesehen wird als gemeinsames Konstrukt, sondern wo man nur noch Rechte sieht, gar keine Pflichten mehr. Mhm. Also es geht wirklich um eine gesellschaftliche Entwicklung und ich bin mir ganz sicher, wir werden diese Sendung noch öfters machen, weil wir kommen nicht umhin, um dieses in Deutschland einzuführen. Immer mehr Länder in Osteuropa, aber auch in Südeuropa, wir sind ja nicht die Einzigen, die darüber diskutieren diesen Punkt. Frankreich hat es jetzt gemacht Und deshalb, glaube ich, gibt es sehr, sehr gute Argumente. Aber bitte nicht dieses Argument, was tut man den jungen Menschen an? Das Gegenteil ist richtig. Es werden über 90%, so meine These, danach sagen, Mensch, das hat mir persönlich für meine Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Orientierung gegeben und vieles mehr. Das hat mir persönlich sehr viel gebracht. So war es auch beim Zivildienst. Und wenn wir es jetzt ausbreiten und nicht nur Zivildienst und Bundeswehr, sondern wirklich ausbreiten, dass man sich das sogar aussuchen kann, warum sollen dann nicht die jungen Leute sogar Bock haben auf so ein Gesellschaftsjahr? Mhm.
Interessant zu dem, was Sie auch nochmal gesagt haben, Herr Lindemann, so dieser Blick auf öffentliche, auf staatliche Einrichtungen. Thema Anspruchshaltung hat sich eine Hörerin bei uns gemeldet und sie sagt, sie befürwortet die Anregung, auch das Drängen auch des Bundespräsidenten, wer als junger Mensch in sozialen Einrichtungen die wirkliche Hilfsbedürftigkeit von Menschen erlebt hat, der geht hoffentlich mit seinen Ansprüchen differenzierter um und kann dadurch eine verantwortliche Haltung gegenüber unserem Gemeinwesen einnehmen. Und es hat sich auch eine Hörerin noch gemeldet, die selber an einer Universität arbeitet, mit vielen jungen Studierenden Kontakt hat. Und sie sagt, mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass Menschen, die zwischen Abitur und Studium etwas anders gemacht haben, wesentlich besser auf ihr Leben vorbereitet sind, als die, die diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Sie?
Und sie spricht von einer Win-Win-Situation. Die Stimmen haben wir auch. Negative Stimmen, Kontrastimmen geht eher in die Richtung nochmal Bezahlung, die wesentlich besser werden müsse, weil gerade natürlich auch viele Jugendliche dann nicht noch länger auch alleine zu Hause leben wollen. Freiwillig wäre das ja dann nicht mehr. Da wird ihnen ein Stück dann auch das Selbstbestimmungsrecht genommen, weil eben die Finanzausstattung dann in dem Moment nicht so ist, dass man auch sich zum Beispiel da auch eine eigene Wohnung suchen kann. So, wir haben noch 3 Minuten. Was geschieht nun mit dieser Initiative des Bundespräsidenten? Er hat ja selber auch gesagt, er wolle nicht, dass diese Debatte wieder mal im Nichts endet. Frau Bosé, aus Ihrer Sicht, auch ja, mit dem Stichwort, was nochmal Gesellschaftsjahr, was auch Herr Lindemann und die CDU auch angebracht haben. Was passiert damit jetzt?
Ja, also wenn es dazu führt, dass wir insgesamt über das Thema gesellschaftliche Verantwortung, gesellschaftliches Miteinander diskutieren und auch über das Thema Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement, jetzt nicht nur in freiwilligen Diensten, sondern auch darüber hinaus, dann finde ich das natürlich sehr gut. Und wenn wir dann auch noch verschiedene andere Aspekte einbeziehen, die dann vielleicht besser geeignet sind, das gesellschaftliche Miteinander zu stärken, umso besser. Und ich glaube, ja, würde ich Herrn Dr. Lindemann zustimmen, es wird sicherlich nicht die letzte Debatte gewesen sein. Und wenn man sich Zeit nimmt, die Argumente auszutauschen, dann werden wir da sicherlich ein Stück weiter vorankommen.
Ich muss auf die Uhr schauen, weil wir hatten schon 11.28 Uhr, als ich dann auf einmal nochmal die Runde eröffnet habe. Deswegen, Herr Lindemann, vielleicht nochmal ganz kurz an Sie, ja, an den Politiker. Was passiert mit diesen Ideen?
Also ich werde jetzt die Sendung zum Anlass nehmen und werde gleich beim Bundespräsidenten eine Anfrage stellen und ihn bitten zu einem Gespräch und mit ihm gemeinsam überlegen, wie wir die Debatte nicht nur am Kochen halten, sondern weiter mit guten Argumenten befeuern.
Herr Habich, aus Ihrer Sicht wichtig, dass diese Debatte weiter auch befeuert wird?
In jedem Fall. Und ich denke, wir dürfen nicht das Trennende betonen, so wie wir das vorhin gemacht haben, sondern nicht vergessen, dass wir eine gemeinsame Kraftanstellung letztlich aller benötigen. Der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft, aller Verbände, damit das soziale Engagement in der Gesellschaft gestärkt wird.
Das nehmen wir als Schlusswort. Diese Ausgabe der Sendung Agenda. Brauchen wir in Deutschland eine soziale Pflichtzeit, war die Frage. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele, viele Mails und Anrufe, die uns erreicht haben. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.